Also Chemotherapie und Immuntherapie oder Checkpoint-Blockade ist ein smartes Konzept. Und das haben wir eben sehr, sehr rezent am ESMO jetzt gehört. Und das wird sicher den Therapiealgorithmus verändern, die KEYNOTE-48-Studie in der Erstlinie. Vom Studiendesign her ein bisschen komplex. Was haben die gemacht? Also man hat Kopf-Hals-Tumor in diesem Recurrent Metastatic Setting, also wo der Tumor wieder zurückkommt, wo wir das klinische Problem haben und die eigentlich unbehandelt sind in diesem Setting, also die jetzt 6 Monate keine Platintherapie hatten, sozusagen platinsensitiv sind, unterteilt. Und das ist, glaube ich, eines der Ergebnisse, die die klinische Praxis verändern werden. Sie sehen in, jetzt bin ich mit den Farben ein bisschen durcheinander, mit dieser pinken oder Farbe, das ist die Standard-Chemotherapie und dieses Türkise ist die Pembrolizumab-Monotherapie, also chemotherapiefrei. Und das sind die Patienten, die sehr, sehr hohe, die einen sehr, sehr hohen CPS-Score hatten, viel PD-L1 als im Tumor. Und wie Sie sehen, die Patienten leben länger mit Pembrolizumab-Monotherapie. Das heißt, wir brauchen hier nicht einmal Chemotherapie. Denn das Gesamtüberleben ist mit 15 Monaten immer noch ein bisschen mau, aber offensichtlich kann man diesen Patienten eine sehr, sehr toxische Therapie in dieser Subgruppe ersparen. Klinisch wirklich ein Problem, was machen wir, wenn die Immuntherapie nicht mehr funktioniert oder bei den Patienten, wo sie gar nicht funktioniert. Wie gesagt, wir haben in der Erstlinie selbst bei hohem PD-L1 20% ansprechen oder 23%. Das heißt im Umkehrschluss, naja, bei 3/4 die sprechen mal gar nicht an. Wir haben hier Ansprechraten von bis zu 30%, das ist hier links, bis zu 30% nach Immuntherapieversagen mit Chemotherapie. Das heißt, offensichtlich dürfte eine vorangegangene Immuntherapie, auch wenn sie nicht mehr wirkt, auf eine nachfolgende Chemotherapie sensitivieren. Das heißt aber auch, wir dürfen klinisch nicht übersehen, wenn wir einen Patienten haben, der auf Immuntherapie nicht, wo das Immuntherapie nicht wirkt, dass wir sagen, okay, da warten wir noch auf irgendwelche Pseudoprogressionen, die sind im Kopf-Hals-Bereich total selten.
Was gibt es zur Kombinationstherapie zu sagen? Also PD-1-Antikörper plus CTLA-4-Antikörper, im Wesentlichen Nivolumab und Ipilimumab. Auch hier gibt es Studien und ich möchte hier darauf verweisen, also das war bei Patienten unter 1% PD-L1-Expression wurde diese Studie durchgeführt. Eine dreiarmige Studie mit einer Chemotherapie als Basis, je nach Histologie, also Platte und Adeno waren erlaubt. Entweder Nivolumab-Monotherapie oder Nivolumab und Ipilimumab in einer weniger toxischen Dosis mit 1 Milligramm alle 6 Wochen verabreicht. Und das war aus meiner Sicht eine sehr interessante Studie, denn die hat gezeigt, dass bei Patienten, die PD-L1 negativ sind, eine Zugabe von Nivolumab zur Chemotherapie durchaus einen, wenn auch bescheidenen, Benefit bringt. Aber das haben wir schon vom Vorredner gehört, dass Nivolumab da nicht so sehr vom PD-L1-Status abhängig zu sein scheint, wie das Pembrolizumab. Und was ganz besonders beachtlich ist, dass genau diese Patienten mit negativer PD-L1-Expression, also das ist so der übliche prädiktive Biomarker gewesen, hier stimmt es nicht, und einer hohen Mutationslast von der Doppelimmuntherapie am allerbesten profitieren. Wohingegen die Patienten mit negativem PD-L1 und negativer Tumormutationslast, also unter 10 Mutationen pro Megabase von der Immuntherapie und auch von der Doppelimmuntherapie nicht profitieren. Und das ist für uns ein mögliches zukünftiges Stratifizierungsmerkmal. Und dann komme ich noch ganz zum Schluss kurz zum Einsatz beim kleinzelligen Bronchialkarzinom. Da möchte ich die IMPOWER-133-Studie ganz als erstes erwähnen, denn auch die wird wahrscheinlich unseren Therapiealgorithmus ändern. Also wir haben hier die Standardtherapie mit Carboetoposid ergänzt um Atezolizumab im experimentellen Arm. Wenn man jetzt schaut, das 12-monatige Überleben in dieser ohnehin sehr schlechten Patientengruppe konnte von 38 auf 51 gesteigert werden und auch das mediane Survival konnte deutlich verbessert werden. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieser Zugewinn durchaus so zu werten, dass Atezolizumab zur Standardtherapie gegeben der neue Therapiestandard sein wird, auch wenn wir hier nur so quasi nur unter Anführungszeichen einen Zugewinn von 2 Monaten im Overall Survival haben. Das ist die erste Studie seit, glaube ich, 20 oder 25 Jahren beim kleinzelligen Bronchialkarzinom, die überhaupt eine Wirkung im Overall Survival gezeigt hat.
Neoadjuvante Therapie, da gibt es erste Daten. Nun laufend ist eine Studie, die heißt Opasim Neo, also auch wieder Neoadjuvant. Und was ist so neu an Neo? Das sind die alten Daten noch einmal mit der klonalen Expansion. Auch hier wieder der Background. Was ist an Neo? Man will natürlich versuchen, die gleich guten Ergebnisse zu haben, aber die Toxizität zu vermindern. Und das sehen Sie hier in der dreiarmigen Studie. Hier haben Sie das Schema IP3 Niveau 1, also das bekannte Arm B IP1 Niveau 3. Und da ist es natürlich spannend, gibt es da Unterschiede, wenn ich das IP reduziere, und Arm C zweimal IP3 gefolgt von zweimal Niveau 3. Und dann kam die Chirurgie. Und das sind kurz die Einschlusskriterien. Und wenn man sich das anschaut, die Overall Response Rate, dann sehen Sie IP 2 mal 3, Niveau 1, ja, Overall Response Rate 60%, die niedrigere Dosis Overall Response Rate 60%. In der sequenziellen 42%. Das heißt, wenn ich das switche und nur ganz wenig CTLA-4 gebe, dann habe ich genauso gute Ergebnisse. Und spannend sind dann immer diese kompletten pathologischen Response Rates, die Sie hier in hellblau sehen. Und Sie sehen, die sind in einem hohen Prozentsatz oder nahe pathologischer Response Rates. Dann wird es natürlich spannend und es wird zurzeit sehr heiß diskutiert. Muss ich dann, wenn ich ein Ansprechen radiologischerseits sehe, eigentlich überhaupt noch operieren? Auch das ist eine spannende Frage, wo ich sage, vielleicht in einem Jahr. Hier sind wir nun bei den Daten, was passiert mit Patienten, wenn wir nach 2 Jahren mit der Immuntherapie aufhören. Dann sehen Sie hier, dass 28% in der kompletten Remission, also 28 Patienten, 27% in der kompletten Remission. Was ist dann 2 Jahre später gewesen? 26 Patienten waren immer noch in der Response. Das heißt, es hat uns beim Melanom die Sicherheit gegeben, dass wenn wir die Patienten in kompletter Remission haben, wir dürfen die Therapie auch pausieren. Und das können wir unseren Patienten anhand dieser Zahlen auch ganz klar darlegen. Es gibt kein Organ, wo Sie keine autoimmunologische Nebenwirkung haben. Am häufigsten gastrointestinal, hepatisch, dermatologisch. Wann treten die auf? Hier von den CTLA-4-Antikörpern. Sie sehen, oft zur zweiten Gabe vom Ipilimumab beginnt das Exanthem. Sie haben es dann zur dritten Gabe, Diarrhoe, Colitis. Sie sehen auch, wie sich die Dinge zurückbilden. Das, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, Sie sehen bei der Hypophysitis ein Plateau. Und das bedeutet auch, dass die Hypophysitis sich bei sehr, sehr vielen Patienten nicht mehr zurückbildet. Das heißt, die Aufklärung bei uns umfasst auch den Passus. Es kann sein, dass Sie Hormone ein Leben lang ersetzen müssen. Sie sehen hier die BD1-Antikörper, wann es auftritt. Und was ich an diesem Bild gerne immer dazu sage, ist, Sie dürfen nicht vergessen, dass gerade wenn die Leute schon nach 3 Monaten oder 4 Monaten progredient sind, dass Nebenwirkungen von ihrer zuerst eingeleiteten Therapie sehr viel später kommen können. Das heißt, selbst wenn Sie der Meinung sind, diese Fatigue ist die Chemotherapie, bitte vergessen Sie nicht, auch nachher noch ein Hormonlabor nachzuschalten. Denn vielleicht ist die Fatigue gar nicht die Chemotherapie, sondern das späte Auftreten einer Hypophysitis. Warum sage ich das so klar? Weil wir genau diese Fehler nicht einmal, sondern öfters gemacht haben. Und Sie sollen sie nicht machen.
Wie in der Onkologie von der Pflege, versuchen die Patientinnen und Patienten gezielt daraufhin zu fragen, ganz banal: Wie geht es Ihnen nach der Therapie zu Hause? Hat sich was getan? Ging es Ihnen gut? Sehr, sehr oft, und das ist der Grund, warum dieser Anamnesebogen erstellt worden ist, sagten die Patientinnen und Patienten zu uns in der Pflege: nicht gut, Durchfälle, Kopfschmerzen. Sie wussten teilweise nicht, was sie machen sollten zu Hause. Und saß die Patientin bzw. der Patient vor der Ärztin oder dem Arzt, hatten sie plötzlich keine Nebenwirkungen mehr. Es ging ihnen ausgezeichnet. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, um ein dokumentierbares Tool zu machen, sprechen wir doch mit Patientinnen und Patienten bewusster. Gehen wir wirklich auf ihre Nebenwirkungen ein. Denn es wird die Therapie nicht abgesetzt, allerhöchstens pausiert.